Liebe Hörer und Hörer, als wir im Januar erfuhren, dass der große amerikanische Schriftsteller Jerome David Salinger im Alter von 91 Jahren verstorben ist, dachten wir sofort daran, darüber müssten wir uns auch äußern, denn sein ja weltbekannter Roman The Catcher in the Rye ist ja auch im deutschen Sprachraum als Der Fänger im Rocken sehr bekannt geworden. Und Helmut, wir wollen uns auch mal mit der Rezeptionsgeschichte dieses Romans etwas beschäftigen, aber vielleicht ganz kurz mal skizzieren, warum dieser Roman in der Weltliteratur so wichtig ist. Es ist doch ein Roman, der natürlich die Rebellion, den Kampf und den Widerstand, wenn man das mal übertreiben darf, eines Jungen, nämlich Holden Caulfield, zeigt, der eben mit der amerikanischen Gesellschaft der Nachkriegszeit der 50er Jahre irgendwie auf Kriegsfuß steht und die Sache da also sehr kritisch beleuchtet. Aber da ist noch mehr drin, Helmut. Wie hast du den gelesen? Du hast ihn ja auch gelesen im Original natürlich, ja?
Ja, gewiss. Also ich kann mich noch, glaube ich, sogar erinnern an meine Lektüre dieses Romans. Ich habe sogar eine Vorlesung geschwänzt, um den Roman zu lesen. Und also mich hat vor allem die Sprache fasziniert, diese unmittelbare, direkte Anrede des Lesers und auch die schnoddrige Tonart, in der das geschrieben ist. Das war etwas völlig Neues, nicht? Und also
wenn auch man, mit Fluchwörtern, nicht
ja,
wahr?
Ganz gewiss.
Also, es gibt Statistiken, die also nachgewiesen haben, es gäbe also über 100 oder was, goddamn, nicht wahr? Und das berühmte F-Word, nicht wahr? Es kommt da auch also häufig vor.
Ganz gewiss. Es hat auch leider dann dazu geführt, dass die erste Übersetzung ins Deutsche, also die zweite Übersetzung sogar ins Deutsche, die 1962 erschienen ist und von Heinrich Böll bearbeitet wurde, dass da die Vorlage für diese Übersetzung eigentlich eine Ausgabe des Penguin Verlags in England gewesen ist, die auch diese Ausgabe, die also auch stark zensiert war aufgrund der vielen, fragwürdigen Wörter.
Ja, es ist ganz, ganz lustig, dass der berüchtigte Senator McCarthy, der nannte das Buch A Communist Type of Book. Es war also suspekt. Aber interessanterweise auch zu erwähnen, dass dieses Werk, dieses Buch in der ersten deutschen Fassung in der DDR auch nicht richtig ankam. Es ist da sogar praktisch zensiert worden.
Ich habe jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, wann die erste Übersetzung in der DDR erschienen ist. Es gab also schon in den frühen 50er Jahren eine Übersetzung, die also in der Schweiz erschienen ist und die also sehr, sehr dürftig war. Und dann, wie gesagt, 1962 kam eine zweite Übersetzung heraus, die also damals die Grundlage war, glaube ich, für eine millionenfache Auflage bei Kiepenheuer-Witsch, glaube ich. Ja.
Ja. Es ist ein Kultbuch, auf jeden Fall. Ne?
Ganz gewiss. Also dieses Buch hat also aus Salinger ganz gewiss einen Mythos gemacht, den er auch ein bisschen, wie soll ich sagen, gefördert hat, dadurch, dass er also ein sehr zurückgezogenes Leben geführt hat und sehr, sehr publicity-scheu war in seinem ganzen Gehabe und so. Ja.
Interessant, in seinem älteren Lebensphase ist er Buddhist geworden. Er hat sich ja zurückgezogen und von der Gesellschaft abgesetzt, ist nie auf Empfänge gegangen, hat noch ein bisschen geschrieben, aber das, was im Augenblick vorliegt, ist eigentlich im Vergleich zu dem großen Roman nicht so von solcher Bedeutung.
Nein, ganz gewiss. Also sein literarisches Schaffen ist nicht sehr gewichtig. Also das ist ganz klar.
Man weiß nicht, was im Nachlass noch zu finden ist. Ne?
Das stimmt. Also da gibt es, da wird also werden Vermutungen angestellt, dass da vielleicht noch ein paar Romane irgendwo in einer Schublade liegen oder unter Verschluss vielleicht vielmehr in einem Bankschließfach. Aber wie gesagt, also wir wollten uns ganz kurz der Rezeptionsgeschichte zuwenden und dann vielleicht im zweiten Teil der heutigen Sendung wollten wir auch ganz kurz Salinger besprechen als
im Zusammenhang der zeitgenössischen heutigen Literatur.
Als Vorbereiter für den moderneren Adoleszenzroman. Ja. Nicht? Ja, also zu erwähnen ist, also was mir aufgefallen ist, dass also die Übersetzungen von Sal von Fänger im Roggen, also einmal nochmal 1962 die Fassung, die Böll bearbeitet hat, und dann 2004 ist eine Übersetzung erschienen von Elke Schönfeld. In allen großen Tageszeitungen in Deutschland wurden also diese Übersetzungen rezensiert, besprochen und vor allem mit Blick, mit Fokus auf das Sprachliche. Wie gut ist es dem Übersetzer gelungen, diese Jugendsprache vom Englischen ins Deutsche also zu übersetzen und so also zu bringen, dass die Unmittelbarkeit erhalten bleibt. Heinrich Böll, wie gesagt, man findet jetzt im Rückblickend auch diese Übersetzung von ihm nicht sehr gelungen, aber immerhin trifft ihn nicht allzu viel Schuld, denn seine Vorlage war auch nicht besonders gut. Und Böll hatte wahrscheinlich auch nicht die Englischkenntnisse.
Vielleicht noch eins dazu. Das ist ja auch sprachgeschichtlich interessant heutzutage, wenn man so hört, wie junge Menschen im deutschsprachigen Kulturraum miteinander reden, da ist praktisch der amerikanische Slang praktisch also Umgangssprache geworden, entweder übersetzt oder mit den englischen Wörtern. Damals in den 50er, 60er Jahren war das doch gar nicht der Fall.
Ja, ganz gewiss. Ja, da hat das Eindringen des amerikanischen Englischen in die deutsche Sprache war vielleicht in den Anfängen, ja. Ja, dann wollte ich noch ganz kurz sagen, 2001 war das 50-jährige Jubiläum der Erscheinung von Fänger im Roggen und wiederum findet man in allen großen Tageszeitungen Rezensionen des Buches. Es gibt Rezensionen mit dem Titel Holden wird 50 und so, wir gratulieren. Und dann natürlich jetzt anlässlich des Todes von Salinger auch wiederum in allen großen Tageszeitungen, in den verschiedenen Literaturmagazinen, im Internet gibt es Nachrufe auf Salinger und die vor allem also die große Bedeutung dieses Romans nach wie vor sein Nachwirken also immer beleuchten.
Natürlich ist die Nachwirkung im angelsächsischen Raum besonders bemerkenswert. Also gerade in diesen Tagen hörte ich hier auf unserer bekannten kulturellen Radiosendung Ideas im CBC, im Canadian Broadcasting Corporation, eine Sendung über den Holden Fan Club. Ganz lustig, also wie Leser und Kritiker sich daran erinnern und darüber äußern, warum eben The Catcher in the Rye, warum der Fänger im Roggen. Helmut, ich weiß nicht, welche Erinnerung du mit dem Roman hast, aber ich sehe also noch ganz deutlich, also diese Irrfahrt, diese Wanderung durch das, was er als eine Wüste, das wüste Land in New York, in Manhattan beschrieb, nicht wahr? Wie er durch Central Park geht, wie er immer feststellt, also was da eigentlich an Sonderem passiert. Er, auch einer der ersten übrigens, der sich mit Graffitis beschäftigt, nicht wahr?
Ja, stimmt. Ja, er versucht also die Kritzeleien von den Wänden, also die obszönen Kritzeleien von den Wänden zu entfernen, damit also die jungen Menschen das nicht wahrzunehmen brauchen. Ja, also Hans, ich möchte also ganz gern noch ein paar, wir wollen ja auch noch dann die weitere Rezeption, also gerade was jetzt in literarische Rezeption anbetrifft, also bei Plenzdorf und so. Aber ich wollte mal zwei Zitate lesen. Eines ist etwas länger und stammt von Hermann Hesse. Leider, ich muss mich bei unseren Hörern entschuldigen, habe ich die Quelle nicht zur Hand.
Ja, Hesse ist Demian. Ich war Demian ist, glaube ich, von Salinger beeinflusst. Ja,
das wusste ich nicht. Okay. Also ich zitiere Hesse. In einer problematischen Welt und Zeit kann Dichtung nichts Höheres erreichen. Keine andere Romanfigur durchlebte und durchlitt den Schmerz, erwachsen zu werden, so eindringlich und symbolkräftig dargestellt wie Salingers jugendlicher Held Holden Caulfield, der zum Mythos, zum ersten Popstar der Weltliteratur wurde. Das ist also Hermann Hesse, Ende des Zitats. Und dann noch ein Satz von Hannes Stein, der jetzt anlässlich Salingers Tod erschienen ist in Welt Online. Er schreibt, Fänger im Roggen, einer der besten Romane, die Amerika der Weltliteratur geschenkt hat.
Was für ein Typ ist der Holden eigentlich? Zunächst erstmal schreibt er, ja, er ist Schriftsteller, aber eigentlich, wie er sich selbst darstellt, praktisch ja, so ungebildet, nicht wahr? Er nennt sich einmal, durch den englischen Ausdruck heißt, I'm quite illiterate, but I read a lot. Ich lese viel, bin aber im Grunde ungebildet, nicht? Ja, das ist dieses Interessante an dem Typen.
Ne? Und das Interessante an ihm ist auch, dass er also, er gibt sich als Lügner. Er sagt, ich bin ein Lügner, ein Geschichtenerzähler und könnte also, wenn mich jemand fragte, was haben Sie jetzt vor? Ich würde sagen, ach, ich gehe in die Oper, obwohl es gar nicht stimmt.
Ne? Ja, siehst du, das ist eben das, was wir eben auch bei Schiller festgestellt haben in unserer Schiller-Sendung, nicht wahr? Er ist so ein Typ, der etwas in Szene setzt, der die als Obwelt der Kultur, des Literarischen selbst auch verwirklicht. Eben indem er also diesen Witz mit dem Satz, also ich gehe in die Oper, anstatt also zu sagen, wo er nur wirklich hingeht.
Ja. Hans, ich meine, wir sollten auch mal den
die
Ulrich, ja, die Nachwirkung, also die Rezeption durch Literaturschaffende.
Klar, klar, klar.
Ja, und wir fangen mit Plenzdorf an.
Sicher.
Ja, die Leiden des jungen W. Die Leiden des jungen W.
Ja, klar. Also Edgar Wiebau, nicht wahr? Wiebau. Müsste man sagen, natürlich hier als Echo auf die Leiden des jungen Werthers, ist so ein Typ, nicht wahr? Er ist Lehrling im Konflikt mit dem Meister Fleming und er identifiziert sich also erstaunlicherweise auch mit Robinson Crusoe und liest, das ist interessant bei Ulrich Plenzdorf, er liest Salinger, Finger im Roggen. Nicht
er sagt auch, glaube ich, Robinson Crusoe und Finger im Roggen sind die einzigen lesenswerten Bücher. Ja?
genau. Ja. Es gibt nun eine lange Tradition, nicht wahr, von Texten, Autoren, die man stellt sie unter dem Titel Adoleszenzliteratur dar, aber die doch irgendwie das verarbeitet haben, aufgenommen haben. Nicht? Auch gerade in der Postmoderne. Also man könnte hier eine Liste anführen. Also Otto Water, Wie wird Beton zu Gras 1979 und Irena Kuschunow, die Sache mit Christoph oder Dickmar Schildolue, Lady Punk, oder Rudolf Herforter, Rita, nicht wahr? Dann Reinhard Koch, Elvis Germany, 1989, aber auch ganz neu, auch Romane wie der von Alexa von Henning Lange, Relax, Thomas Bernhard, sagt man, also Alte Meister, die Komödie, würde auch irgendwie davon noch etwas zeigen.
Ja. Auch Siegfried Lenz in seinem Roman Klangprobe hat also Motive dem Fänger in Rom entnommen. Und ich möchte auch erwähnen einen Roman von Beate Dölling, Alles bestens. Und die Protagonistin, ich meine, es ist eine Protagonistin, sie irrt durch Berlin mehrere Tage lang. Und also so ähnlich wie Holden Caulfield das tut. Und auch sie identifiziert sich sehr, sehr stark mit eben dieser Figur.
Christian Kracht kommt auch in Frage mit seinem auch praktisch schon Kultbuch, Faserland. Ja. Übrigens auch bei Thomas Brussig in der Wendeliteratur wäre auch da einiges nachzuweisen, nicht wahr? Also seine Helden, die ja eben aus... Ja, sich absetzen von den
Helden wie wir, meinst du?
Helden wie wir, natürlich.
Ne? Gut, ja, und...
noch ganz kurz, warum geht es in dieser Literatur? Grundsätzlich würde ich sagen, kann man fragen, in welcher Lage befindet sich der Held vor der Begegnung mit der Literatur und wie begegnet der Held dann der Literatur und gibt es dann Identifikationsphasen, nicht wahr?
Ja, kannst du das noch ein bisschen näher erläutern?
Also meinst du damit? Ja? Also gerade bei Plenzdorf, nicht wahr? Also Wiebo, nicht wahr? Der sich ja nun mit Holden identifiziert. Das heißt also, mit Challenger haben wir einen schöpferischen Ansatz, der eben sehr früh in der Literatur des 20. Jahrhunderts eben zeigt, welche Wirkung Literatur als Thematik im Roman selbst
ja, ja, hat. Also, nicht? Ja, stimmt. Also, ja, sicher. Also bei Edgar Vibeau haben wir also auch einen Aussteiger aus der Gesellschaft, sagen wir der DDR-Gesellschaft. Und ein Mann, der also es gibt dann natürlich auch starke Beziehungen zu Goethes Werther, nicht? Die Liebesgeschichte und so, die spielt bei Salinger. Also da gibt es keine Vorlage dafür bei Salinger.
Kann man bei Holden sagen, dass Literatur ihn verändert hat?
Bei Holden meinst du?
Ja, ja.
Bin nicht ganz klar, wie du das meinst.
Ja, also durch das Schreiben, durch das Schöpferische ist er ein anderer Mensch geworden.
Am Ende des Romans, meinst du?
Ja,
oder?
Ja.
Ich muss gestehen, ich habe das Ende nicht mehr so klar in Erinnerung, ob da irgendwelche, wie soll ich sagen, also Änderungen statt höhere, bessere Einsichten vorhanden waren als zu Beginn des Schreibens. Ja? Ja.
Ein Wort noch zum Titel. Es kommt aus einem Gedicht von...
Es kommt aus einem Gedicht von dem schottischen Dichter Robbie Burns, ja. Und Coming Through the Rye, so ähnlich, ja.
Ja, ja.
Und bei Burns handelt das Gedicht von einer Figur, die also im Roggen sich bewegt und auf eine andere Person, auf einen anderen Menschen trifft. Das ist eine Begegnung praktisch.
Und bei Salinger wird es eben eine Hilfeleistung, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Nicht? Also Holden sieht sich dazu auserkoren, auserwählt, also die Jugend also vor der verlogenen Erwachsenenwelt zu schützen. Nicht? Ja.
Gut, das Buch wollen wir wieder empfehlen. Es ist nach wie vor World Literature, Weltliteratur, unbedingt lesenswert. Tschüss, auf Wiederhören.
Wiederhören.